Hallihallo, ich grüße Sie und Sie grüßen mich zurück. Okay, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das nicht gleich nochmal löschen und neu aufnehmen werde. Jetzt werde ich aber erstmal mit diesem Anmoderationszug mitrollen. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Okay Cool trifft, dem Format bei dem Podcast Okay Cool, in dem es darum geht, dass ich, Dom Schott, freier Journalist, mich mit Menschen treffe rund um die Spiele- und Medienbranche und das für mehr oder weniger eine Stunde. Und dann reden wir. Wir reden über die Dinge des Lebens, das, was gerade vor unserem Fenster an uns vorbeifliegt, aber auch hinter dem Fenster geschieht. Und genau das ist heute ein weiteres Mal passiert. Ich hatte zu Gast einen, ja, ich möchte sagen, einen irgendwie alten Freund, den Rainer Siegel, der ist freier Journalist aus Österreich und der ist schon seit vielen, vielen Jahren in der Welt der Spiele als schreibender, aber auch sprechender Mensch unterwegs, aber nicht nur. Der macht auch einige andere Dinge, über die sprechen wir heute in der Folge. Und ich sage deswegen irgendwie alter Freund, denn ich habe ihn im Grunde in meinem Leben, darüber werden wir auch sprechen, ein bis maximal dreimal tatsächlich leibhaftig gesehen. Und ansonsten findet jede Kommunikation nur über sehr liebevoll geführte Direktnachrichten statt. Aber die sind immer schön. Und deswegen spüre ich eine Nähe zu ihm. Und ich hoffe, er wird jetzt hier mir nicht, wenn er das anhört, sobald diese Folge wirklich erschienen ist, mir eine Protestmail schreiben. Dann nehme ich das hier wieder alles zurück oder so, mal sehen. Aber bis zu diesem Moment stehe ich dazu, zu dieser Einschätzung. Es macht immer einen Spaß, mit Rainer zu sprechen und zu schreiben. Und deswegen habe ich ihn jetzt mal hier eingeladen. Denn es gibt ja doch, trotz unserer langjährigen, intensiven Freundschaft, einige Dinge, die mich sehr über Rainer interessieren und von denen ich keine Ahnung habe, wie er dazu steht. Und deswegen haben wir heute über einen ganzen bunten Blumenstrauß an Themen gesprochen. Es ging viel um seine Vergangenheit. Was hat er eigentlich gemacht, bevor er in mein Leben trat als schreibender Spielejournalist? Es ging aber auch um eine allgemeine Diskussion über den Zustand des Spielejournalismus im deutschsprachigen Raum. Das war auch sehr spannend. Und dazwischen hat es noch das ein oder andere kleine Thema reingeschafft. Ich würde einfach mal sagen, lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen, allerdings von einer ganz anderen Sache, nämlich während ich das hier anmoderiere, rieche ich einen ganz neuen Geruch, der mir bisher fremd in der Nase war. Und zwar die Mischung aus altem Kaffee und Kalkentferner, denn ich habe den Fehler gemacht, meine Filterkaffeemaschine zu entkalken, dann aber vergessen, diesen einen Spülgang extra zu machen. Also nachdem einmal das hundertprozentige, hochprozentige Kalkentferner gelötet durch die Maschine gelaufen ist, nochmal einen Spülgang mit reinem Berliner Altbauwasser zu machen, habe ich vergessen. Und deswegen, das, was jetzt hier an meiner Tasse ist, hat eine Färbung irgendwo zwischen Violett und Dunkelschwarz. Und schmeckt so wie das, was ich mir immer unter Chemieunfall vorstelle. Jedenfalls, solange ich noch kann, beende ich diese Anmoderation. Ich wünsche euch unglaublich viel Spaß mit diesem Treffen, mit diesem Aufeinandertreffen zwischen mir und Rainer Siegel. Und wünsche euch auch ansonsten einfach nur beste Gesundheit. Oje, es fängt schon an zu wirken, was ich hier im Glas habe. Ich höre mal lieber auf und wir hören uns nach der Aufnahme nochmal ganz kurz. Ja, das war besser. Vielen Dank.
Perfekt, alles
sehr gut. So, jetzt nehme ich noch kurz einen Schluck Wasser. Ich wollte eigentlich mir noch einen Tee brauen, aber mein Vormittag heute, der ist erschwert durch ein besonderes Vorkommnis, das ich gleich erzählen werde. Aber zuerst muss ich einen Schluck Wasser trinken. Einen Moment.
Tu es.
So, natürlich brennst du jetzt wahrscheinlich darauf zu erfahren, was erschwert mir meinen Vormittag. Der ist ja noch relativ jung, dieser Tag. Kann ich dir erzählen? Und zwar folgendes. Wir alle tragen ja Masken momentan in der Öffentlichkeit da draußen, aus sehr guten Gründen. So. Und ich habe mir irgendwann gedacht, huch, das brennt und tut ganz schön an den Ohren weh. Ich habe normal große Ohren, allerdings mit der Besonderheit, die sind so leicht verschoben. Ich habe die nicht komplett auf derselben Höhe. Was ist denn daran jetzt schon lustig? Jetzt fühle ich mich, ich dachte, ich wäre jetzt hier in so einer verständnisvollen Umgebung.
Nein. Okay. Da hast du den Falschen eingeladen.
Ja, also ich merke schon. Pass mal auf, die Geschichte geht noch weiter. Du wirst noch viel Möglichkeiten zum Schadenfrohlachen bekommen. Jedenfalls, ich habe gemerkt, das brennt ganz schön an den Ohren mit diesen, weil die werden davon so unangenehm gezogen. Und habe ich mir jetzt gekauft, eine Art Schal, den man dann hochklappen kann, weißt du, und dann ist das wie so ein Ninja-Ding vom Mund, ohne dass die Ohren belastet werden. Das wird einfach nur durch die Spannung des Stoffs. Und ich habe das heute Vormittag getragen, weil ich terminlich musste ich außer Haus gehen, habe das getragen. Und das Ding hat so krass nach Chemie gerochen. Ich hatte aber keine andere Maske dabei und habe das jetzt dann so 2 Stunden aufgehabt und jetzt sitze ich hier. Ich habe keine Kopfschmerzen, aber was ich gemerkt habe, ganz komisch, alles, was ich momentan rieche und schmecke, schmeckt nach Benzin. Und ich glaube, das ist von dem Stoff. Das ist richtig übel.
Ja, kann schon sein. Das ist wahrscheinlich irgendwie so Lösungsmittel, die jetzt in deiner Lunge irgendwie ihr Unheil treiben da. Oder du bist imprägniert gegen Corona, das kann auch sein.
Oh Gott, also ich bin ja froh, dass ich überhaupt was gerochen habe. Das ist ja eines von den schlimmen Symptomen, ne? Dass man keinen Geruchssinn mehr hat, wenn man Corona hat. Und das zum Glück nicht, aber ich finde krass, was da drin ist, dass sich das so reingedrückt hat in meine Geruchssysteme. Das ist doch krass, dass man sowas verkaufen darf.
Ja, man sollte alles vorher waschen. Tja.
Also, ach du Gott, siehst du, das ist nämlich was, was ich nämlich nie mache und das wäre vielleicht mal eine Idee. Wie sieht eigentlich deine Maske aus? Das ist nämlich was ich auf dem Herweg hierher quasi in den Aufnahmeraum mich gefragt habe. Wie sieht eigentlich Rainers Maske aus? Ist die eine besondere?
Hat die was? Ja, das ist besonders. Es ist nämlich, die Freundin meiner Mutter hat mir eine gemacht und zwar schon ganz im Frühjahr, im März oder so, und ich habe neulich zu ihr gesagt, ich hätte mir auch nicht gedacht, dass ich 2020 täglich etwas trage, was du für mich genäht hast. Und das ist eine blaue Stoffmaske. Also sie ist nix FFP oder sie ist eine mechanische Barriere gegen die Welt. Mhm. Und das ist so ein Ding, das ich auch ganz geschickt auf den Nasenrücken unter die Brille drunter stecken kann. Das heißt, ach. Ja, es ist so. Mein Sohn ist 7, der hat gesagt, wir sind jetzt alle Ninjas.
Schön, dass er das so sehen kann. Aber Barriere gegen die Welt, das ist was mir auch aufgefallen ist. Ich glaube, wenn eines Tages all dieser Corona-Kram vorbei ist, mindestens in den Öffis werde ich diese Maske, glaube ich, weitertragen, weil es ist, irgendwie habe ich mich daran so gut gewöhnt, ich glaube, mir wird das fehlen, da wieder mit freiem Mund und Nase da rumzusitzen.
Ja, mir fällt auf, dass ich habe normalerweise jeden Winter, also mal mehr, mal weniger, aber wirklich immer eigentlich, mindestens 3 bis 4 Mal so ganz furchtbare Erkältungen gehabt eigentlich. Und das ist bis jetzt, ich klopfe ganz fest auf Holz.
Oh, warte,
Das ist bis jetzt noch nicht geschehen, also nur einmal ganz kurz. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass man sich weniger ansteckt. Also ich glaube, durch Corona ist einem eigentlich bewusst geworden, wo überall eigentlich Gefahr lauert. Normalerweise natürlich irgendwie harmlose Gefahr. Ja, Schnupfen ist nicht angenehm, aber da landet man nicht auf der Intensivstation. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Man muss das Positive sehen.
Und ich hab noch eine Frage. Jetzt, wo ich dich ja hier habe, kann ich dich das ja alles fragen. Wie gesagt, ich hatte heute schon ein kleines Abenteuer, war da mit dieser Benzinmaske unterwegs und bin da
und bin da nicht auch rauchen, ne?
Ja, nee, oh Gott, ich bin nicht Raucher. Und bin also Schoko-Zigaretten zählen nicht und bin im Bus gesessen und da saß mir schräg gegenüber einer, der hatte keine Maske auf. Und weißt du, was ich mich da fragte? Da fragte ich mich, wenn ich nachher Rainer spreche, will ich ihn mal selber fragen, wie geht er mit so einer Situation um? Würdest du diesen Menschen konfrontieren und sagen, hören Sie mal, mein lieber Herr, das ist aber nicht so toll? Oder machst du dann böse Blicke, damit er wenigstens so gestraft wird? Oder ignorierst du das einfach?
Das ist wirklich, wer mich näher kennt, weiß, dass ich ein sehr unangenehmer Zeitgenosse bin.
Ich oute mich. Das heißt, ich kenne sehr wenig.
Ich kann sehr grantig sein, wirklich. Also es ist gerade, also schlechte Laune ist wirklich eine schlechte Eigenschaft von mir, die ich hin und wieder, ich versuche es zu bekämpfen. Aber ich habe, glaube vor Monaten, da war es wirklich noch eher so am Anfang, das war so im Frühjahr, da war der Lockdown wirklich so subjektiv betrachtet noch viel ernster. Da habe ich wirklich wiederholt und ein paar Mal Menschen in der Straßenbahn so wenig freundlich darauf hingewiesen. Also ich glaube, an einen kann ich mich erinnern, ich stehe drin mit Maske, rundherum stehen alle mit Maske, der ohne. Und ich habe zu ihm gesagt, so ich versuche das mal so auf Wienerisch irgendwie trotzdem einfach so autochton, original rüber. Und ich habe gesagt, wieso glauben Sie, dass Sie ausgerechnet keine Masken brauchen und alle anderen schon? Schön. Und das hat ihn irgendwie dazu bewogen, die Maske doch hochzuziehen und irgendwas zu brummeln und so. Ich muss dazu sagen, das war kein 2 Meter großer Bodybuilder, sondern das war
ein kleines Kind.
Nein, es war kein kleines Kind, es war so ein zwischen 40 und 50-Jähriger, ein bisschen kleinerer Mann als ich, sagen wir mal so. Also ich bin ja 1,84, das ist jetzt nicht riesig und ich bin nicht stark, sondern eher dünn. Und ich hätte mich wahrscheinlich niederschlagen können, aber der war friedlich, das habe ich irgendwie instinktiv gespürt und konnte ihn sofort so richtig, ich konnte ihn anstrengen. Stänkern. Nein, ich find's verantwortungslos, das nicht zu machen. Also ich habe wiederholt schon Leute darauf hingewiesen auch. Ich verstehe, dass man es vielleicht nicht unbedingt jetzt in der immer noch aufgeheizteren Stimmung in Deutschland, gibt es ja diese riesengroßen Anti-Corona-Demos, das haben wir ja in Österreich Gott sei Dank aber nicht. Endlich haben wir was nicht, was scheiße ist. Jedenfalls, es ist fragwürdig. Also ich würde mir wahrscheinlich auch nicht unbedingt in die Fresse schlagen lassen dafür, nur um da meinem Unmut freien Lauf zu lassen.
Ja, ich finde, die aufgeheizte Stimmung trifft sehr. Ich wohne hier in Berlin und war in Berlin unterwegs und da sind mir jetzt in den letzten Wochen, das ist natürlich nur ein sehr subjektiver, punktueller Eindruck, aber das Gefühl bleibt dann doch, Menschen begegnet, wo ich gemerkt habe, ui, die Menschen, die man in den Nachrichten normalerweise sieht, Querdenker und sowas, die sitzen einfach in derselben Bahn. Und gestern war ich auch für einen Termin ganz kurz draußen und da ist einer durch die Bahn gerannt und hat versucht, den Leuten die Maske vom Gesicht zu ziehen. Und er wurde dann rausgebracht vom Fahrer und einer Ordnungskraft. Und das ist schon krass, da sitzt du da, weißt du, und überlegst so, ach guck mal, morgen kommt meine Benzinmaske an, da freue ich mich drauf, die auszuprobieren. Und dann kommt da so ein Typ durch und versucht die Leute da, das war richtig schlimm. Also das war richtig schlimm.
Ja, das ist nicht cool. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe das Glück, dass ich überhaupt, also ich habe eine Jahreskarte in Wien, ich mache Werbung für Wien gern,
unentgeltlich. Ja, gerne, bitte, ja.
In Wien kostet die Jahreskarte für sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel 1 Euro pro Tag. Also 365 Euro im Jahr. Und ich glaube, ich zahle heuer so wenig, wie ich fahre. In diesem Jahr zahle ich, glaube ich, pro Fahrt ungefähr 20 Euro. Weil ich bin, glaube ich, insgesamt erst 5-mal oder so oder 6-mal mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn gefahren, weil ich das Glück habe, ich arbeite immer im Homeoffice. Das heißt, ich bin selbstständig und habe kein Büro quasi, wo ich hinfahre. Das hat Vor- und Nachteile. Jetzt hat es den Vorteil, dass ich eigentlich ja nicht mich in eine U-Bahn setzen muss, um irgendwo hinzufahren. Und ich gehe auch sehr gern zu Fuß und habe seit heuer ein Rad, das heißt, ich verwende die öffentlichen Verkehrsmittel selten, das heißt, ich kann jetzt nicht einmal ganz sicher sagen, ob nicht bei uns auch wahnsinnige Maskenverweigerer unterwegs sind. Ich höre aber nichts eigentlich, also ich glaube eher nicht so.
Ja, das freut mich ja wirklich. Übrigens, schönes Stichwort, Homeoffice und so weiter, Selbstständigkeit, das ist auch eine Frage, die ganz dick in meinem Kopf prangerte, als ich mich hierher setzte an den Schreibtisch zum Gespräch mit dir. Wie läuft's denn eigentlich so? Das ist ja eine Frage, die stelle ich ja mit wirklich ehrlichem Interesse einem Menschen, der in derselben Profession unterwegs ist, also vor allem als selbstständiger Mensch, der schreibt. Wie ist es denn so? Wie ist das Jahr für dich gewesen? Hast du gemerkt, dass sich diese Pandemie auf deine Auftragsbücher gewälzt hat oder ging es?
Es ging eigentlich, muss ich sagen, aber ich habe ein bisschen den Verdacht, dass das wahrscheinlich erst nächstes Jahr so richtig durchschlägt, weil ich schreibe ja nicht nur, sondern ich lese auch. Das heißt, ich arbeite in der Zeitschriftenproduktion bei verschiedenen Verlagen und ja, wie die das überleben werden, das weiß man jetzt noch nicht. Denen geht es momentan noch ganz gut, das heißt, von denen hat keiner eigentlich so die Segel gestrichen bis jetzt. Und wie das nächstes Jahr weitergeht, das weiß noch niemand eigentlich. Drum, das war auch im Lockdown im Frühjahr, da hatte ich wirklich viel mehr Stress als jetzt im zweiten Lockdown, weil da hatte ich aus purer Angst, dass alles bald vorbei sein könnte, also jetzt nicht mein Leben oder sonst was, sondern eigentlich die Arbeit, man wusste es ja nicht einfach, da habe ich wirklich alles gemacht, was irgendwie gegangen ist, weil ich mir gedacht habe, okay, wer weiß, ob es den Verlag dann in einem halben Jahr noch gibt, schnell noch alles irgendwie arbeiten, was angeboten wird. Jetzt mache ich das weniger, weil ich merke, dass es für meine psychische Gesundheit besser ist, nicht alles zusammen zu klotzen auf einmal.
Ja.
Aber ich glaube, das dicke Ende kommt erst, was das betrifft. Vom Schreiben her ist es gleich geblieben, für mich, für dich auch, nehme ich mal an. Also von den Verlagen, für die ich schreibe, da gab es maximal minimale Verringerungen, ganz wenig. Aber ja, man lebt ja sowieso in einer ein bisschen aussterbenden Branche. Man muss damit rechnen, dass das nicht ewig so weitergeht. Leider.
Ja, bei mir war es tatsächlich auch über das Jahr hinweg eigentlich recht stabil. Also ich schreibe ja viel und mache auch für The Pod zum Beispiel diese Auftragsproduktion im Podcast und unterrichte hier und da. Und es lief alles schon ganz gut. Aber jetzt vor, ich glaube mittlerweile 1,5 Monaten etwa, da war es krass. Da kam wie aus dem Nichts wirklich so, jetzt weiß ich noch, an einem Montagvormittag hat mich eine Mail erreicht, die zum Inhalt hatte, dass direkt, also eine ganze Reihe an großen Aufträgen gestrichen wurde, weil den Auftraggebern das Budget dann tatsächlich doch weggebrochen ist. Und das Fatale war, dass das schon eine Art von Aufträgen war, die eigentlich bei mir quasi abgespeichert waren als, das sind die sicheren. So, wenn die Welt auseinanderbricht, diese Aufträge werden in einem kleinen fliegenden Boot sitzen und sagen, ha, uns gibt's immer noch quasi. Aber nö, das waren die, die weggefallen sind und die haben mich dann tatsächlich ganz schön getroffen und da hatte ich ein paar Tage, wo ich ganz schön gerudert bin. Mittlerweile habe ich das wieder ausgleichen können und auch mit Hilfe von vielen wirklich, also das muss ich an der Stelle mal sagen, freundlichen und netten Menschen hier bei OK Cool, die zuhören, die haben nämlich dann das zum Anlass genommen, die Unterstützung auf Steady da einen Taler in den Hut zu reinzuwerfen, was sie schon längere Zeit überlegt hatten. Und das war halt toll zu dem Zeitpunkt. Es war halt dann tolles Timing, das hat mich sehr gefreut und mittlerweile ist wieder alles gut. Aber es ist schon scary, wie, also keine News, aber das ist schon gruselig, wie man als Selbstständiger ganz schnell mal über diesen finanziellen Abgrund stolpern kann.
Wie lang bist du selbstständig jetzt, Tom?
Also es sind jetzt mittlerweile, ich glaube 2,5 Jahre, aber ich muss gestehen, mindestens das erste Jahr war, da fühlte ich mich wie so ein Autoscooter auf dem Jahrmarkt. Ich von einem Hindernis gegen das nächste gebumpt, weil ich selber erstmal so richtig für mich rausfinden musste. Zum einen, was kann ich denn eigentlich gut, was will ich denn eigentlich so machen, und zum anderen so einen Rhythmus mit der Arbeit finden. Wann arbeite ich, wie arbeite ich? Also ein Jahr war Chaos und irgendwie kämpfe ich mich durch und erst ab dann ging es so langsam richtig los.
Weil ich kann mich erinnern, ich glaube, du hast mich damals gefragt, als bei dir in die Selbstständigkeit ging, so ein bisschen so um Rat oder so, was
ja.
Auf Twitter oder so irgendwie ein bisschen. Aber es hat sich stabilisiert bei dir, das ist gut.
Ja, also ich bin, also beste Entscheidung meines Lebens, glaube ich, so spontan sage ich das mal, das war schon gut. Also das war echt gut. Ich habe meinen Job vorher sehr gemocht, bei GamePro war ich zuletzt gewesen. Fantastische Kolleginnen und Kollegen gehabt, die jetzt zu meinen engen Freunden zählen, aber einfach diese Großraumbüroatmosphäre, das ist eine, mit der ich mich ganz schwer arrangieren kann. Das ist so ein, ich glaube, ich habe das auch damals dir gesagt, das ist so ein kreativer Taubenschlag, fühlt sich das an. Da sitzen alle so, weißt du, nebeneinander an ihren PCs und wenn ich das schon sehe um mich herum, das macht mich traurig. Das ist so, also ich übertreibe da auch gar nicht. Ich sitze da und merke, ich bin traurig einfach, das belastet mich total. Und ich bin froh, dass das jetzt nicht mehr notwendig ist.
Ja, hatte ich kaum eigentlich. Also ich bin schon sehr lang selbstständig. Ich glaube 20 Jahre, unfassbar.
Wahnsinn. Ja.
Und also nicht freiwillig anfangs. Also ich habe mich im Unterschied zu dir ja nicht freiwillig in die Selbstständigkeit begeben, sondern in den Berufen, wo ich angefangen habe zu arbeiten, da gab es Gesetzesänderungen. Schwarz-Blau 1, österreichische konservativ-rechte Regierung damals, 2000. Die hat netterweise genau extra für mich die neue Selbstständigkeit geschaffen. Das heißt, ganz viele Berufe, die früher eigentlich anstellungspflichtig waren, waren plötzlich selbstständige Unternehmer, unter anderem auch das, was ich gemacht habe. Das heißt, ich war auf einen Schlag selbstständig.
Krass. Ja,
bis jetzt. Aber ich muss sagen, man muss die Vorteile genießen dran. Also ich finde, einer der großen Vorteile der Selbstständigkeit, das klingt ein bisschen mit, was du vorher auch gesagt hast, man hat ja nicht einen Arbeitgeber und wenn der wegfällt, ist man ganz furchtbar schlecht dran, sondern man hat ganz viele und dass alle gleichzeitig wegbrechen. Also wir haben jetzt gerade Pandemie, das ist wahrscheinlich der Worst Case, wo eben wirklich in unserer Branche es tatsächlich sein könnte, dass ganz viele auf einmal wegbrechen, aber das ist die Ausnahme. Also ich habe, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt in den letzten Jahren 7 bis 10 Einzelarbeitgeber gehabt und da habe ich einzelne große, wenn die abspringen, ist es schlecht, aber es ist so, dass ich trotzdem, ja, ich würde nicht verhungern, ich kann mir die Miete leisten, ich kann meine Familie ernähren und hoffentlich bleibt so, sagen wir mal so.
Ja, also ich kann nur voller Respekt und Ehrfurcht auf deine 20 Jahre schauen und bin ebenso neugierig, aber auch, weil du es jetzt nur so vage gesagt hast, ich weiß nicht, ob du es verraten darfst, was war das denn, was du da vorher gemacht hast? Weil das ist nämlich die Frage, habe ich mir hier auch ganz groß auf meinem klugen Zettel aufgeschrieben, denn um das noch kurz als Kontext zu geben für die Menschen, die gerade gar keine Ahnung haben, was los ist, wir kennen uns ja im Grunde zu 90%, sage ich mal, übers Internet. Du bist
Na, 91 Tages, sogar, würde ich sagen. Wir haben uns, glaube ich, erst zweimal gesehen, so richtig live.
Ich habe versucht, Person, das ein bisschen... Oder? ein bisschen zu meinen Gunsten zu drehen, aber gut, 99%. Du bist in meinem Leben zumindest aufgetaucht, als ich damals vor Jahren dann überlegt habe, von der Archäologie wegzugehen Richtung Spiele, was kann man denn da so machen? Und meine damalige Freundin hat mich da in diese Welt hineingeführt, die war selber berufstätig in der Spielewelt schon. Und da hat sie mir tatsächlich, als sie mich auf Twitter angemeldet hat, ziemlich früh deinen Account entgegengeschoben und gesagt, hier, das ist so einer, ne, so Spiele-Twitter, da kannst du folgen, der hat immer coole Indie-Spiele am Start und hat kluge Gedanken und so weiter, hat ja auch seinen spannenden Blog, ne, über den wir auch noch sprechen. Und seitdem bist du auf meinem Radar. Und dann haben wir uns diese 1-2 Male getroffen, auf der Amaze vor allem hier in Berlin, das ja auch mittlerweile schon wieder gefühlt 32 Jahre her ist.
Mindestens, ja.
Und that's it. Und was in deinem Leben vor diesem Follow-Button auf Twitter für mich quasi war, habe ich keine Ahnung. Und da würde ich jetzt mal gerne anfangen mit dieser einen Frage. Was war denn das für ein Job, den du da gemacht hast damals?
Ich glaube, wir haben recht viel gemeinsam, was das betrifft, weil ich war vorher auch im akademischen Bereich. Also du hast Archäologie studiert und ich glaube nachher auch ein bisschen gearbeitet auf dem Gebiet.
Ja, ja.
Genau, und ich ebenfalls, ich habe nicht Archäologie studiert, sondern Germanistik und Kunstgeschichte. Ach. Und ich fahre nicht mit dem Taxi, also alles schon gewonnen eigentlich. Ich habe nach meinem Studienabschluss eine Zeit lang für die Österreichische Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Und zwar in einem Projekt meines Diplomarbeitsprofessors. Das ist 20 Jahre lang gelaufen. Ich bin im 19. Jahr eingestiegen.
Sehr gut.
Und das ist ein Projekt, ich kann zumindest jetzt sagen, ich habe als Germanist alles erreicht. Ein Werk, an dem ich mitgearbeitet habe, steht in jeder Germanistikbibliothek des ganzen Planeten, nämlich der Motivindex der deutschsprachigen epischen Literatur. Das ist ein Nachschlagewerk, wo ich im letzten Jahr mitgearbeitet habe, in den letzten 2-3 Jahren eigentlich. Und das Projekt ist ausgelaufen. Dann wurde es eben quasi von einem Tag auf den anderen umgewandelt in ein Honorarnoten, ein Werksarbeitsprojekt. Mhm. Das heißt, ich war sofort selbstständig und habe eine Zeit lang auf dem akademischen Sektor gearbeitet als Germanist, als Medievist, um es genau zu sagen, also als Mittelalterforscher. Das wird immer absurder. Ne?
Nein, ich bin völlig fasziniert.
Und habe da, glaube ich, 3 oder 4 oder 5, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 6 Jahre, insgesamt mich von einem Projekt, von einer Projektweiterförderung zur anderen gehangelt. Also es war immer dasselbe Projekt. Wir haben immer wieder angesucht und haben immer wieder bekommen, bis es an irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr so war eben. Ich kann mich noch genau erinnern, das war 2011. 2011 war ich nämlich genau zu diesem Zeitpunkt in Vientiane, der wunderschönen Hauptstadt von Laos. Da habe ich eine Reise gemacht mit meiner Freundin. Wir waren 8 Monate in Asien unterwegs, eben auch, weil das Projekt, mein Projekt aus war und ich auf die Bewilligung des nächsten Teils des Projekts gewartet habe. Und in Laos, in einem Februar 2011, kam dann die Nachricht per E-Mail, ja, das Projekt, das eigentlich weitergehen hätte sollen, wenn ich zurückkomme, nämlich so im Juni, Juli des Jahres, das wird jetzt leider nicht bewilligt, weil die Jury, man weiß ja nicht, wer das macht, das ist ja Blindbewertung. Das heißt, da kommen andere Kollegen aus dem akademischen Bereich, die bewerten, ob das Projekt jetzt gefördert werden soll oder nicht. Die hätten gesagt, es soll nicht gefördert werden, weil es hat zu wenig, es ist nicht digital genug. Und das Lustige an dem Ganzen ist, unser Projekt ist eine Datenbank gewesen. Eine Datenbank und das Projekt wäre gewesen, für den großen deutschen Verlag De Gruyter aus dieser Datenbank ein Buch zu machen. Das heißt, wir hätten die Datenbank geordnet und das haben wir vorher schon bei 6 Bänden gemacht, das wäre der 7. Band gewesen. Und der Einwand war eben, ja, unser Projekt ein Buch, es ist jetzt schon Internet und so, wir sollten doch lieber was Digitales machen. Und da habe ich gesagt, okay, fickt euch alle. Ja. Und hab mir gedacht, ich arbeite nicht weiter im akademischen Bereich. Ich habe nebenbei vorher schon gearbeitet, nicht nur akademisch, sondern auch bei verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften im Lektorat. Also ein bisschen geschrieben, ein bisschen Korrektur gelesen und hatte schon bei einigen wenigen, bei FM4 zum Beispiel, konnte ich öfters was ein bisschen über Spiele schreiben und damals habe ich für Telepolis habe ich angefangen, ein bisschen zu schreiben. Aber das war immer nebenbei eigentlich. Und nach 2011, als ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, okay, ich muss das mit dem Schreiben jetzt einfach mehr ins Zentrum stellen, weil der akademische Bereich, das hat leider keine Zukunft. Ich glaube, so geht es vielen. Mhm. Also die nach dem Studium sagen, okay, cool, ich mache das, ich bewirb mich da um Projekte und das wird 2-3 Mal bewilligt und irgendwann steht man da und hat nichts mehr. Ja, ich habe was anderes gemacht dann.
Wahnsinnige Geschichte. Und ich kann das tatsächlich auch nur nachvollziehen aus meinen Erfahrungen, auch aus meinem Freundeskreis von meiner Uni damals. Mit denen habe ich ja heute noch Kontakt, sind auch echt enge Freunde und die sind alle mittlerweile, fast alle mit Doktortitel unterwegs, aber schauen sich nach Jobs um mit Mitte 30, die gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Fach zu tun haben, weil es da auch einfach nichts mehr zu holen gibt. Weder Gelder noch Arbeitsplätze. Und ja, da bin ich persönlich froh, dass ich irgendwann diesen Sprung gemacht habe und woanders aufgekommen bin. War denn bei dir eigentlich, dieser Gedanke dann, warst du dann da auf Laos und hast gedacht, ach geil, jetzt kann ich auch über Spiele schreiben ab sofort. Wo rutschte denn das da so rein? Weil ich nehme an, diese Magazine und Verlage, die sind jetzt Spiele fremd gewesen, oder? Das waren andere Themen.
Absolut, ja, das hatte damit gar nichts zu tun. Nein, es war so, also über Spiele habe ich vorher schon ein bisschen geschrieben. Eben wie gesagt, meinen ersten Games-Text, den habe ich geschrieben, ich glaube 2008, für Telepolis. Das war glaube ich, 60 Euro gab es dafür irgendwie. Den habe ich einfach so als Blindtext einfach hingeschrieben an Florian Rötzer, der war damals Chefredakteur von Telepolis und habe gesagt, okay, bei euch sind hin und wieder Games-Texte, ich hätte auch hier einen, gibt es Interesse, den zu publizieren? Und der hat gesagt, ja, den macht er. Da ist gegangen um Quake 4 und Serious Sam 2. Quo Vadis Ego-Shooter war, glaube ich, der Titel. Sehr akademisch. Und ist immer noch online irgendwo. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und darüber habe ich für ein anderes österreichisches, inzwischen nicht mehr existentes Magazin ein bisschen zu schreiben begonnen. Da gab es auch so 50 Euro pro Text. Also auch, das war eher so Liebhaberei. Und darüber habe ich Robert Glashüttner von FM4 kennengelernt. Der war damals schon angestellt bei FM4 und der hat gesagt, cool, es gibt in Österreich noch jemanden, der interessant über Spiele schreibt, so wie er selbst auch, weil er ist eben auch einer der, also ich bin ein großer Fan von Robert auch. Hallo Robert, falls du zuhörst.
Hallo.
Und über ihn habe ich dann ein bisschen angefangen, bei FM4 zu schreiben, aber das war alles, das habe ich nicht als Arbeit in dem Sinn so richtig noch verbuchen können, weil das war, es war nicht, das hat die Miete nicht bezahlt einfach. Also ich habe einfach anderswo gearbeitet. Und als ich eben dann 2011 in Laos entschieden habe, ja, das mit dem akademischen, mit der akademischen Karriere, das wird nichts mehr, da habe ich mir gedacht, okay, ich werde jetzt einfach das schreiben, was ich will. Also ich arbeite ein bisschen als Lektor und was ich eben dazwischen mache und schreibe Games-Texte, so wie ich es mir vorstelle, und habe dafür, ich glaube, Anfang 2012, so ein halbes Jahr nach Rückkehr, habe ich Videogame Tourism einfach gegründet. Also ich habe das Blog, quasi ein Freund von mir ist ein EDV-Unternehmer inzwischen. Der hat mir dankenswerterweise auch bei diesem Blog geholfen, das aufzusetzen. Und ich habe einfach drauf losgeschrieben. Und wenn ich jetzt zurückschaue, die Zeit, die ich da wirklich ganz ohne Entgelt investiert habe und die Qualität der Texte, wenn ich es unbescheiden sagen darf, die dabei rausgekommen sind, das schaffe ich heute nicht mehr. Ich habe jetzt auch zwei Kinder und muss die Miete verdienen. Damals war es wirklich eine Liebhaberei. Ich habe wirklich stundenweise und wochenweise sicher 20 bis 30 Stunden ins Schreiben für meinen eigenen Spaß quasi investiert. Und das hat scheinbar solche Resonanz gefunden, dass ich dann irgendwie mit diesen Texten, ja, beim Standard konnte ich ein bisschen was schreiben, dann kamen später eben andere Sachen dazu. Bei FM4 ist es mehr geworden, jetzt nicht durchs Blog, sondern weil ich auch mehr auf dem Gebiet einfach mich selbst betätigt habe. Also es ist durchs Schreiben ist es mehr geworden, kann man sagen. Und das war wirklich, also das ist echt das Schöne, wenn ich auf das zurückblicke. Ich konnte damals über Sachen schreiben, über die ich heute nicht mehr schreiben kann, weil ich heute einfach keine Zeit mehr habe, unbezahlt zu schreiben oder für weniger Geld zu schreiben. Was ich damals geschrieben habe, das war alles quasi ja unbezahlt zum Großteil. Also ich hab Interviews, so wie du es ein bisschen auch machst, jetzt Interviews einfach mit Spielemachern geführt, die könnte ich keiner Zeitschrift verkaufen, weil einfach es gibt kein Interesse für ein indisches Entwicklerstudio, was da irgendwie architektonisch interessante Spiele macht. Zumindest gab es damals nicht. Inzwischen ist das ja das Studio Oleo Mingus, falls du das kennst. Das
ja,
ist
jetzt
ein kleiner. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, 2012 mit Truff von Studio Oleo Mingus ein Interview geführt, ein relativ langes. Das hätte ich damals niemand verkaufen können und heute wahrscheinlich auch nicht. Und ich habe es einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Es ist ein bisschen an der Grenze zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung.
Ja. Ich habe hier in meiner nächtlichen Vorbereitung, als ich hier mir überlegt habe, was möchte ich eigentlich, Rainer, alles in meiner Stunde hier mit Ihnen fragen, da habe ich hier einen Satz aufgeschrieben, als es um den Blog ging, weil ich natürlich auch diesen Blog mal Videogame Tourism ansprechen wollte. Und da habe ich einen Satz geschrieben, eigentlich nur für mich als Notiz, und habe den dann beendet, diesen Satz, und habe ihn angeguckt und mir gedacht, so, oh mein Gott, den muss ich direkt so vorlesen. Ich lese jetzt diesen einen Satz vor, der kam mir wirklich aus ehrlichstem Herzen, aus dem Kopf von meinen Vorbereitungen. Und zwar, Achtung, ich beginne mit dem Satz: Der Blog Videogame Tourism umgibt dich wie ein großartiges Versprechen, dass gleich etwas Großes passiert. Ist natürlich scheiße, klingt es wegen zweimal groß, aber das war so ehrlich, und genau das ist das Gefühl, was ich immer bei diesem Blog hatte. Der ist ja mittlerweile, wie du selber gesagt hast, nicht mehr so aktiv, aber allein der Name, weil ich ja auch jemand war, der viele Texte danach auch nachgelesen hat und so und da quasi ein bisschen nachträglich drauf gestoßen bin, das ist immer noch so was, finde ich, zumindest, was dich umgibt und was so immer so zumindest meine Hoffnung ist, vielleicht kommt es ja doch nochmal zurück, also so richtig als aktiv. Könntest du dir das denn vorstellen, jetzt natürlich alles unverbindlich und nur Spinnerei, aber da sowas wie bei Okay Cool so ein Projekt draus zu machen, wo du sagst, guck mal hier, ich stelle mal eine Steady-Seite hin für Menschen, die das gerne unterstützen wollen, ich guck mal, was passiert.
Absolut, ich habe ja auch die Sehnsucht danach. Also mir haben die Texte ja auch großen Spaß gemacht zu schreiben. Also ich schreibe ja wirklich lieber einen Text, den ich selbst interessant finde, als noch eine Rezension zu einem Spiel, das gleichzeitig von 20 anderen Leuten verfasst wird, weil das Spiel gerade aktuell ist. Mhm. Der Punkt ist der, ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren einmal so einen kleinen, nicht Nachruf, sondern so eine, ja, Video Game Tourism Not Dead geschrieben. Also natürlich ein bisschen scheintot ist es trotzdem leider inzwischen. Der Punkt ist ja der, die Tatsache, dass auf Videogame Tourism wenig passiert, ist eigentlich ja positiven Aspekten geschuldet. Nämlich einerseits, ich habe 2 Kinder, das ist wirklich ein wunderbar wichtiger und toller Teil in meinem Leben. Die sind, weiß nicht, vorher schon gesagt habe, mein Sohn ist 7, meine Tochter ist 3. Mhm. Die fressen ganz schön viel Zeit, liebe Leute, ich sag's mal so. Das heißt, die Zeit, die ich früher einfach so investieren konnte in Videogame Tourism, die geht jetzt halt in meine anderen Babys. Das wird sich wieder verbessern. Also, falls ihr vorhabt, Kinder zu haben, die ersten 3-4 Jahre sind wirklich ein bisschen anstrengend. Nachher wird es bedeutend besser, dann bleibt auch mehr Zeit übrig. Und ja, um es kurz zu beantworten, ich schließe es nicht aus, dass ich wieder mehr Sachen schreibe, die ich selber noch lieber lesen würde, als das, was ich jetzt schreibe. Mit Steady, Patreon etc., sowas, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht ein bisschen unfair wäre gegenüber den Menschen, die dafür Geld in die Hand nehmen, weil ich es einfach nicht versprechen kann momentan. Ja. Also ich kann nicht sagen, ich haue jetzt jeden Monat 2 coole Texte raus und dafür kriege ich von meinen Bäckern so und so viel Geld, weil Ich kann es nicht zusagen. Die Herausforderungen, wie man heuer sieht, sind unvorhersehbar. Man weiß es einfach nicht. Ich habe heuer wirklich so viele Stunden in meinem Homeoffice mit 2 Kindern verbracht. Es war auch nur ein bisschen weniger produktiv, als man es erwarten könnte. Und ich würde gern Videogame Tourism wiederbeleben irgendwie. Oder ich würde es zumindest nicht vollständig archivieren und sagen, okay, das war's. Ich finde, das ist ein sehr schönes Kompliment. Danke übrigens, dass
Sehr gerne.
Wenn ich selber zurückschaue, ich habe auch Freude dran. Also es sind wirklich Texte, wo ich mir denke, wahnsinn cool, dass ich damals die Zeit und die Energie und den Enthusiasmus dafür einfach auch so übrig hatte, das da reinzustecken. Ich hätte ja natürlich auch Mountainbiken gehen können oder was weiß ich was. Aber das hat mich wirklich auch bewegt und ich war der Überzeugung, ich bin inzwischen ein bisschen resignierter und zynischer geworden, glaube ich. Ich war der Überzeugung, dass es dafür ein Publikum auch gibt und dass es wichtig ist, auch so zu schreiben. Und es gibt natürlich in der Zwischenzeit viele positive Entwicklungen, unter anderem eben auch, dass die WASD in diesen 10 Jahren, seit es das Blog gibt, tatsächlich nächstes Jahr wäre Ende nächsten Jahres wäre Videogame Tourism 10 Jahre. Aber in diesen 10 Jahren hat es ja auch die WASD gegeben und es gibt Games-Texte in großen Massenmedien und es gibt wunderbare Entwicklungen. Es gab auch Gamergate und ganz viel Backlash, muss man auch dazu sagen. Ja.
Kleiner Hinweis, damit ich es nicht vergesse, bei Patreon zumindest, vielleicht auch bei Steady, das weiß ich aber nicht, bei Patreon gibt es die Möglichkeit, das so einzustellen, dass du immer nur quasi einen Betrag bekommst, derjenige, der eben in diesem Hut drin liegt, wenn du einen neuen Beitrag veröffentlichst. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aus diesem zeitlichen Dilemma rauszukommen, dass man da nie so richtig weiß, wie viel soll ich jetzt eigentlich liefern, damit die Leute sich nicht doof fühlen oder so. Okay. Nur so als kleiner Hinweis. Und genau, du sagst aber sehr interessant, das WASD, aber auch, was du angedeutet hast, es gibt mittlerweile einige andere Angebote. Das ist was, das ist natürlich auch wieder so ein Eindruck, der lupenrein vor allem in meiner jetzt Bubble entstanden ist, aber ich finde ihn dennoch spannend. So eine kleine Rückkehr der Blogosphäre so ein bisschen. Also in unserem Umfeld ist ja zum Beispiel Superlevel wieder da, also anders als damals, aber eben jetzt als Blog, der eben auch diese Themen anfasst, die normalerweise ein Chefredakteur oder eine Chefredakteurin ablehnen würde mit irgendwelchen Belegen, Klicks, Ansagen oder was auch immer. Die kommen jetzt zurück, dann gibt es halt, ja klar, jetzt okay, cool. Und dann, wenn man überlegen würde, hier noch Videogame Tourism, Lost Levels gibt es ja auch. Das ist so, finde ich, eine ganz spannende Entwicklung gerade. Und wenn man dann zu lange drüber nachdenkt, dann kommt man auf so Gründe wie, naja gut, die ganz großen Redaktionen, jetzt zumindest die mich so umgeben, die ich mir so ansehe, die auch viele andere Menschen in Deutschland zum Beispiel lesen, die stürzen sich, habe ich das Gefühl, immer monothematischer auf diese ganz großen Spiele und dazu dann jeweils viele einzelne Beiträge. Und dadurch entsteht ein neuer Platz für so ein alternatives Lese- und Hör- und Sehangebot. Und das finde ich ja eigentlich eine ganz spannende Entwicklung, in die Videogame-Tourism ja wunderbar passen würde.
Ja, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob wir da das wirklich beurteilen können, weil ich bin eigentlich immer wieder sehr, ja, ein bisschen deprimiert und erschüttert trotzdem.
Ja.
Es gibt heutzutage wirklich mehr Spielerinnen und Spieler als je zuvor. Es gibt auch mehr Spiele als je zuvor. Und trotzdem scheint mir, dass so das Bedürfnis über eine Breite an Spielen zu lesen und über Indie-Games zum Beispiel zu lesen, das scheint mir eher zu schwinden wieder inzwischen. Du hast es schon vorher angesprochen, es gibt diese riesigen Games-as-a-Service-Monolithen und das kann, also es kann, fängt an bei Fortnite, geht natürlich über Destiny und alles mögliche andere, Red Dead Online, was einfach die Zeit wegfrisst von den Menschen. Also ich habe es jetzt vor kurzem bemerkt, ich habe eine lustige Mini-Aktion gemacht, nämlich ich habe Menschen Indie-Games empfohlen auf Twitter.
Oh ja.
Also jeder, der diesen Tweet geliked hat, bekam ein personalisiertes Indie-Game empfohlen und ich bin auf zwei Sachen draufgekommen. Erstens, ich kenne wirklich, also ich habe so viele Indie-Spiele anscheinend schon gespielt die letzten Jahre, dass ich bin selbst überrascht gewesen. Und zweitens, dass trotzdem das Wissen, dass es diese Spiele gibt, und die sind ja so gut wie neu, kann man sagen. Also ich bringe immer das Beispiel, ja, Braid kann man heute genauso spielen wie damals, als es rausgekommen ist vor über 10 Jahren, weil es ist zeitlos in Wirklichkeit. Mhm. Es hat natürlich nicht diesen Technikanspruch wie jetzt das neueste, keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht Cyberpunk 2077 von irgendeiner Technik oder sonstigen Anspruch hier, aber es ist zeitlos. Es gibt wirklich einen Backkatalog von tausenden Indie-Spielen, die man super empfehlen kann. Aber das Interesse daran und das Wissen über diesen riesigen Backkatalog, das existiert ganz wenig. Und mir kommt auch das Feedback, das ich bekomme für Indie-Texte, Sammeltexte, die ich geschrieben habe für verschiedene Zeitschriften und Outlets, das ist oft so, ja, es ist cool, es kommen pro Woche alleine auf Steam 200 Indie-Games raus, wenn ich dann im Monat 10 insgesamt empfehle, dann gibt es trotzdem verhältnismäßig einfach wenig Interesse dafür, weil es viel interessanter ist, den 25. eben Cyberpunk-Artikel zu lesen oder das 17. Mal über Vorverkaufsbonus vom neuen Assassin's Creed. Und das macht mich ein bisschen traurig, einerseits für das Medium selbst, andererseits für mich natürlich auch, weil ich möchte eigentlich eher ungern den 17. Artikel über Assassin's Creed Valhalla schreiben müssen. Ja, es ist ein Dilemma. Also ich glaube, John Walker von Rock Paper Shotgun, also einer der großen Indie-Journalisten, Indie-Games-Journalisten, der hat ja einen Mini-Blog gegründet, oder Mini, es widmet sich halt kleinen Spielen, das heißt, glaube ich, Lost Treasures oder Buried Treasures. Und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, eben aus diesem riesigen Wust an Neuerscheinungen bemerkenswerte kleine Spiele auszugraben, die sonst einfach überhaupt keine Visibility hätten. Und das ist ein super tolles Ziel. Ich glaube, er finanziert sich auch über Patreon. Aber es ist, also wenn man sich ansieht, die große Flut an Spielen gegenüber dem Interesse und der Bereitschaft der allermeisten Menschen, die Videospiele spielen, sich damit zu beschäftigen, das macht mich manchmal ein bisschen traurig. Muss ich ehrlich sagen.
Woher leitest du denn dieses schwindende Interesse eigentlich ab? Ist das was du beobachtest aus Beobachtung im Netz, oder ist das jetzt geleitet aus, naja, die Redakteure wollen die Pitches nicht?
Es geht nicht um die Redakteure, sondern es geht auch tatsächlich um das, was Menschen, die Videospiele machen, erzählen. Also ich folge auf Twitter ja sehr vielen und es kommen immer wieder wirklich extrem ernüchternde Zahlen und Berichte rein von Menschen, die wirklich da Videospiele produziert haben. Die haben auch Vorbestellungen auf Steam, das ist gewischlistet 1000 Mal, und die verkaufen dann von dem Spiel, in das sie die letzten 3 Jahre ihr ganzes Leben gesteckt haben, 500 Stück in der ersten Woche. Und das war's. Und die sind schon gut, weil es gibt wahrscheinlich dann immer noch welche, die verkaufen in ihrem ganzen Leben keine 500 Stück. Und wenn ich mir anschaue, was gleichzeitig es kostet, ein halbwegs professionelles Indie-Spiel tatsächlich zu machen, also jetzt ganz abgesehen von der Selbstausbeutung, dann ist es wirklich so, dass man sagen muss, also eben, wir haben vorher vom akademischen Bereich gesprochen, also es ist auch das, auch Indie-Games-Entwicklung ist, glaube ich, ein Bereich der Welt, in den einfach so wahnsinnig viel Zeit, Energie, Blut, Schweiß und Tränen hineinfließen. Das sind riesige schwarze Löcher von Lebensenergie, aus denen manche, glaube ich, ganz schwer wieder rauskommen. Also es ist, klingt jetzt sehr negativ. Ich finde natürlich, mein Herzblut hängt daran. Also ich liebe Videospiele und ich liebe vor allem kleine Videospiele, weil ich mir denke, die dürfen sich mehr trauen. Aber es ist wirklich deprimierend, sich anzusehen, wie viele davon untergehen. Also ich werde meinem Sohn und meiner Tochter garantiert nicht empfehlen, in diese Branche zu gehen, weil ich verstehe die Liebe der Menschen, die sie da reinstecken, aber es wird nicht belohnt meistens, finde ich.
Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, aber deswegen habe ich auch nachgefragt. Bei mir geht das so in zwei Richtungen. Ich habe zum einen festgestellt, ja, das Spielinteresse habe ich auch bemerkt und man kann es ja auch nachlesen. Es gibt ja auch so ein paar PR-Newsletter von so Indie-PR-Agenturen, die dann sehr transparent erklären, auch im Gespräch mit den jeweiligen Entwicklerinnen und Entwicklern, wie wenig sich zum Beispiel die Wishlist-Platzierung übersetzen in Käufe. Also dass wirklich nur ein Bruchteil der Menschen, die sogar diesen Klick auf Steam zum Beispiel gemacht haben, hier, dieses Indie-Spiel möchte ich auf meine Wunschliste packen, möchte das im Blick behalten, wie wenige davon wirklich dann auch kaufen. Und das ist quasi jeden Tag werden da Schicksale geschrieben, die so traurig sind, weil da einfach Leute quasi auf einen Erfolg gehofft haben und dann plötzlich ihre Existenz einfach einbricht, weil da nichts drüber kommt. Das zum einen, da stimme ich dir zu, leider. Zum anderen aber habe ich gemerkt, dass das Leseinteresse zumindest durchaus vorhanden ist. Also klar, wir reden jetzt hier nicht von Millionen Zugriffen auf Artikel, die sich um die Geschichten von Indie-Entwicklerinnen und Entwicklern drehen, aber ich bin doch tatsächlich sehr überrascht gewesen bei OKCOOL. Die einzelnen Interviews, die einzelnen Gespräche, vor allem auch mit Entwicklerinnen und Entwicklern und auch die Texte, die ich jetzt bisher geschrieben habe, die sind auf ganz, ganz großes Interesse gestoßen. Also auch in der messbaren Hinsicht. Also viele tausend Leute haben diese Artikel gelesen und das finde ich schon interessant, weil es mir nämlich was zeigt, wo ich vorher auch die Hoffnung schon ein bisschen verloren hatte, nämlich, dass es doch zumindest für die Texte oder für diese Berichterstattung über diese Spiele ein Interesse gibt. Weil vorher hatte ich auch diesen Eindruck, ich komme damit gar nicht durch bei den Redaktionen, weil dafür, das kennst du ja auch, gab es dann regelmäßig diese Absagen oder, naja, kannst du da irgendwie eine Parallele zu einem großen Spiel ziehen oder so? Da kommst du gar nicht durch. Also ich zumindest habe da nie wirklich Chancen gehabt, ganz wenige Ausnahmen. Aber bei OKCOOL jetzt zum Beispiel mache ich wirklich diese positive Erfahrung, dieses Grundinteresse, zumindest diese Geschichten zu hören. Wie sieht denn so eine Arbeitsrealität aus von diesen Menschen? Die ist vorhanden und das gibt mir, muss ich sagen, so ein bisschen Mut. Und jetzt bitte, Rainer, aufpassen. Ich habe dir quasi jetzt mein Herz in Porzellanform gegeben in die Hand für deine Antwort. Und jetzt bitte, mach's jetzt nicht kaputt.
Was war die Frage?
Achso, nö, gar keine Frage. Ich habe einfach nur gesagt.
Ich habe es so verstanden. Der Punkt ist der, ich glaube, dass das Schöne am Internet ja ist, da sage ich jetzt nichts besonders Interessantes, Neues, es findet jede Nische ihr Publikum. Ja. Und ich glaube, dass natürlich es gibt ein Publikum, das sich dafür interessiert, vor allem global, oder der deutsche Sprachraum ist ja zum Glück relativ groß auch, sage ich als Österreicher. Man hat ja doch ein Publikum von einigen Millionen potenziellen Menschen, die das interessieren könnte. Im englischen Sprachraum wäre es noch größer.
Ja.
Indie ist ein Erfolgsprodukt in gewisser Weise, kann man sagen. Das ist natürlich, es erstickt ein bisschen an seinem Erfolg, muss man dazu sagen, die Indie-Pocalypse, das heißt, also diese unglaubliche Schwemme an Spielen, ja, das ist das größte Problem. Diese verdammte Überproduktion, wie der österreichische Kabarettist Josef Hader das genannt hat, die bringt uns noch um. Man darf nicht zu viel darüber jammern, dass man in Zeiten lebt, in denen man im kulturellen Überfluss schwelgt die ganze Zeit. Man darf wahrscheinlich auch nicht darüber jammern, dass sich nicht jeder einzelne Mensch, der sich seinen Traumberuf erfüllen kann, dass der nicht damit reich wird. Man müsste vielleicht mehr darüber jammern, dass die Menschen zwar bereit sind, sich um 600, 700 Euro eine neue Konsole zu kaufen, sobald sie rauskommt, aber dann anfangen zu jammern, wenn ihr Handyspiel 1,99 € kosten. Mein großes Anliegen wäre, darauf hinzuweisen, dass ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen für diese Menschen, die diese Spiele machen, wirklich nicht zu viel verlangt wäre. Also ich sehe immer, die meisten Indie-Spiele kosten 20 Euro. Und die Leute drucksen rum und diskutieren, ob es dann das jetzt tatsächlich wert ist, diese 19,99 € dafür auszugeben. Und gleichzeitig fahren vor meinem Fenster draußen Autos um 40.000 Euro rum. Gut, das wird nicht von denselben Leuten gemacht, aber es ist einfach ein Ungleichgewicht. Es wird einfach oft so getan bei uns, als wäre es eine Zumutung, überhaupt jemandem Geld dafür für etwas zu geben. Bei großen Firmen sagt das keiner. Also, dass man Ubisoft für das neue Assassin's Creed bezahlen soll und gar nicht so wenig, das wird kaum hinterfragt. Aber dass man jetzt für ein cooles Mobile-Game am Handy, ob man jetzt wirklich 2,99 € ausgibt. Ich muss sagen, ich bin auch ein großer Verfechter von Mobile-Games. Ich finde, das wäre eine so tolle Plattform eigentlich, auf der wirklich auch so tolle Spiele erscheinen. Nur da ist es noch viel schlimmer als im Indie-Bereich, weil erstens einmal, da gibt es fast überhaupt keine Bereitschaft zu bezahlen, wie wir es gerade angesprochen haben, und zweitens, da ist die Schwemme natürlich noch viel, viel, viel schlimmer. Also mein Appell an alle, wenn euch interessante Indie- und Mobile-Games interessieren, dann kauft doch hin und wieder eins. Ja. Ich glaube, das Publikum hier wird schon, das macht schon richtig. Also, das ist jetzt, ich trage wie Eulen nach Athen. Aber es ist wirklich, also ich finde es gerade den Widerspruch zwischen eben der Bereitschaft für Hardware wirklich so viele hundert und tausende Euros auszugeben, was Videospielcomputer betrifft. Also, wenn man seinen Gaming-PC kauft, dann braucht man nicht mit 600 Euro anfangen. Aber eben ein Indie-Game, ja, aber das dauert dann nur 4 Stunden. Ist das jetzt wirklich diese 6,99 € wert? Nach 4 Stunden ist es schon vorbei.
Wenn du dir all das anguckst, was du gerade gesagt hast, erfüllt dich das eher mit einem Gefühl von Frustration oder geht das in diese Richtung von heiligem kreativem Eifer im Sinne von, okay, weißt du was, heute Abend mal ganz fix schreibe ich diesen Einseiter, indem ich mal diese Wut umproduziere in einen kleinen Appell mit einem schönen Spielerempfehlungsbeispiel, um den Leuten zu sagen, guck mal hier, mach mal was. In welche Richtung schlägt das bei dir aus?
Also ich habe das Glück, muss ich sagen, dass ich wirklich begeisterungsfähig noch immer bin. Mhm. Ich habe mein erstes Videospiel, glaube ich, gesehen in meinem Leben 1986, 87 und war sehr fasziniert. Und es ist wirklich unglaublich, es ist immer noch so, dass ich mich dabei ertappe, dass ich mich begeistern kann für Videospiele. Es klingt jetzt sehr banal und auch sehr abgebrüht in gewisser Weise, aber es ist, ich glaube, also mein Stehsatz ist, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, hat man ein Hobby weniger. Ja. Wenn irgendwann einmal der Zeitpunkt bei mir da ist, wo ich wirklich jedes Mal, wenn ich ein Spiel starte, ich mir denke, oh, schon wieder Arbeit, dann würde ich auch nicht mehr drüber schreiben wollen und nichts mehr machen wollen. Es war wirklich eben was, kurz um diese Twitter-Indie-Empfehlungsaktion, die hat mir persönlich insofern auch etwas gebracht und hat mich sehr begeistert, weil es mir auch wieder ins Gedächtnis gerufen hat, wie viele tolle, wunderbare Erlebnisse es tatsächlich gibt, die ich da schon haben durfte und die immer noch auf mich warten. Ein Pile of Shame ist ja extrem riesig, bei dir wahrscheinlich genauso wie bei mir. Und wenn irgendwann einmal die Liebe zu diesem ganzen Medium vollständig verschwunden sein sollte, dann möchte ich euch auch nicht mehr damit belästigen, was ich darüber zu sagen habe. Wirklich, nein, es ist so. Und darum möchte ich, also es ist vielleicht jetzt ein bisschen, ich habe einen Text geschrieben, der hat geheißen Arschloch-Gamer. Ich habe einen Text geschrieben, der hat geheißen, warum ich nicht Diablo 3 spiele. Ich neige dazu, ein bisschen gern zu provozieren auch hin und wieder und jetzt vielleicht ein bisschen mit Absicht da so, wieder den Stachel zu löcken, um jetzt ganz germanistisch zu werden, weil mich einfach oft dieses Feelgood-Gamer, wir sind alle eine Gamer-Familie, das geht mir oft tierisch auf den Sack, weil es einfach nicht stimmt. Entweder Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen oder wir sind alle eine Familie und kämpfen gegen die Bösen draußen, die unser Baumhaus belagern. Beides geht nicht. Ich glaube, Ersteres stimmt. Und ich möchte nicht immer nur der miese Peter sein, der mit dem Finger drauf zeigt, was alles scheiße ist, sondern ich möchte gern trotzdem, eben wie mit der Empfehlungsaktion, ich möchte gern den Leuten etwas zeigen, was cool ist, was sie vielleicht noch nicht kennen. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig.
Also wäre doch auch denkbar, also nehmen wir mal kurz Zeit als entscheidenden, aber selten, also wichtigen Faktor mit raus jetzt mal, aber dann wäre es ja durchaus denkbar, so einen, weiß ich nicht, Rainer empfiehlt, jede Woche einen Indie-Game-Podcast oder so zu machen, wo du, keine Ahnung, einmal die Woche setzt du dich selber alleine vor dein Mikro, über das wir übrigens auch im Vorgespräch gesprochen haben, die Leute werden niemals erfahren, in welchem Kontext. dann setze ich davor und sage so, kleiner Monolog, 2 Minuten, folgendes Spiel, schiebe ich euch diese Woche in eure Empfehlung rein und deswegen aus diesem Grund. Und das wäre doch geil, oder? Also das wäre doch, das, weißt du, das ist, kann man so ganz leicht wegsnacken und du sitzt quasi direkt am Verbraucher und sagst ihm, du stehst quasi an seinem und ihrem Ohr und flüsterst hinein, Spiel XY aus folgendem Grund. Das ist doch eine schöne Idee, oder?
Ja, vielleicht. Also wie gesagt, ich bin am Überlegen, sowieso wieder mehr zu machen, was das betrifft. Ja. Meine Tochter braucht keine Windeln mehr und verständigt sich wunderbar und sie schläft zwar noch immer nicht die ganze Nacht im eigenen Bett, aber um es kurz zu machen, das Leben wird einfacher, wenn die Kinder ein bisschen größer werden.
Ja.
Es kann schon sein, dass daraus etwas wird, dass ich das öfter mache. Ich komme schon jetzt auch drauf wieder, also mein Herz hängt halt doch auch an den kleinen Spielen eher. Und ja, ja. Da ist einfach wirklich der Punkt da, dass ich glaube, dass das ist so Henne-Ei-Problematik. Die Leute spielen weniger kleine Spiele, weil sie nicht wissen, dass es sie gibt. Die wissen es nicht, dass es sie gibt, weil nicht darüber geschrieben wird. Es wird nicht darüber geschrieben, ja, weil sie zu klein sind und weil es keinen interessiert. Also das ist einfach das große Grundproblem der Publizistik. Und ich glaube, das große Problem ist auch, ich habe es vor kurzem mal, ich glaube, keine Ahnung, in welchem Zusammenhang, vor 20, 30, 40 Jahren, da gab es eine Kolumne über Free Jazz oder über irgendeine spezielle Form von Ausdruckstanz in einer Zeitung, hauptsächlich deshalb, weil kein Mensch wusste, wie viel das tatsächlich dann lesen. Wenn die Leute, wenn die Zeitungsmacher damals schon sagen hätten können, ne, guck mal, deine Free Jazz-Kolumne, die haben aber nur, die hat eine Durchklickrate, die ist ein bisschen unter dem, was wir uns davon erwarten, weil du kriegst dafür 95,50 Euro und es haben aber jetzt nur 125 Leute angesehen, das machen wir nächsten Monat nicht mehr, dann hätte es, glaube ich, ganz viel Kulturvermittlung einfach nicht gegeben. Ja. Das Problem vom Internet ist jetzt, dass es lässt sich wirklich mit einem Mausklick ablesen, was jetzt tatsächlich der Return on Investment für ein Nischenthema ist. Und ich meine, das steigt schlecht aus. Der 25. Artikel über Cyberpunk 2077, der wird 100-mal mehr gelesen als ein anderer Artikel. Das heißt aber nicht, dass es einer Publikationsplattform, einer Zeitung oder einer Webseite nicht gut zu Gesicht stünde, auch so etwas zu bringen. Das ist das Problem.
Da habe ich auch letztens was ich hier für OK Cool produziere, diese kleine Audioreportage, das Thema, oh Gott, das muss ich ja aufpassen, warte mal, das Thema habe ich ja noch gar nicht verraten. Das funktioniert auch so. Also da habe ich jedenfalls mit Michael Graf gesprochen. Ich sage nicht zu welchem Thema, aber eine spannende Randnotiz, die er gesagt hat, war, dass die bei der Gamester sich immer in so einem Dilemma sehen. Also ich wiedergebe jetzt einfach nur, was er gesagt hat, ohne das selbst jetzt zu werten. Er hat gemeint, das Dilemma sieht so aus. Auf der einen Seite, klar, die wissen, die sehen sich als Journalisten und damit verbunden ist auch diese Verpflichtung, die ja inhärent mit dem Berufsbild ist. Wir müssen über Dinge informieren, wo jetzt vielleicht nicht von vornherein Interesse schon besteht. Also wir müssen den Leuten sagen, was sie zu interessieren hat. Ist ja diese Idee von Journalismus. Auf der anderen Seite sind sie aber auch ein wirtschaftlicher Verein quasi, also ein Betrieb, und müssen gucken, dass sie das, was sie machen, sich auch lohnt. Und aus dieser Idee heraus kommt dann dieses, okay, wir gucken, was klickt, und dazu noch mehr. Und diese beiden Dinge stünden ständig im Konflikt miteinander. Also Zitat Ende quasi, ne? Das hat er so erzählt. Und das geht ja auch in eine ganz ähnliche Richtung, was du da gesagt hast. Was ich übrigens möchte ist, sage ich jetzt hier on tape, wenn eines Tages, das ist ja sowieso ein Plan für die ganz lange Ferne, okay, cool, noch größer wird und wächst und ich dann endlich mal ein ordentliches Honorarbudget habe, du, dann biete ich dir aber dieses Konzept wirklich an. Wenn du es bis dahin nicht selber gemacht hast, dann möchte ich, dass das einmal, weiß ich nicht, irgendwann mal ist, und da reden wir dann drüber, und dann gibt es hier die Rainer Siegel Indie-Kolumne, wo du dann quasi 2 Minuten lang einfach so, weißt du, easy empfiehlst, quasi deinen Twitter-Thread zum Zuhören. Das fände ich doch toll. Ich finde das
schön. Ja, das fände ich auch cool. Also es ist ja auch nicht so, ich muss ja auch nicht für alles, was ich mache, bezahlt werden. Das ist ja der Punkt. Nein, wirklich. Also ich schwäche gerade meine Verhandlungsposition, bemerke ich. Nein, der Punkt ist der, ich mache, wenn ich Zeit habe und wenn ich Muße habe, und es treibt mich ja dazu irgendwie was. Ich bin ja ein Wichtigtour, der sich irgendwie gern nach außen trägt. Anscheinend, das ist wie jeder Publizist. Ich möchte ja gern, dass wer das, was mich beschäftigt, dass die anderen Leute auch beschäftigt. Da gibt es interessante Gesprächsthemen überall, wenn die anderen Leute mehr wissen. Nee. Aber der Punkt ist schon der, wenn es geht und man, wenn man Feedback zumindest bekommt, weil das ist, finde ich, auch eines der großen Themen, warum die Blogs gestorben sind. Als ich begonnen habe mit Videogame-Tourism, da gab es wirklich lange Diskussionen in den Kommentarforen. Jetzt, das ist alles eben zu Social Media gewandert, das ist jetzt nichts Neues, und es ist halt, Feedback ist wichtig. Also es ist nicht nur finanzielles Feedback, sondern einfach auch zu sehen, dass das jemanden interessiert, dass es irgendwie ankommt und dass es irgendeine weitere Wirkung hat. Also das wäre das Interessante dran. Nein, wie gesagt, also sehr gern. Also wenn das soweit ist, dann bitte, ich bin ganz Ohr.
Ja, das freut mich aber. Und mit dem Feedback sagst du auch noch was Wichtiges. Das ist mir auch aufgefallen. Also zum einen, hier bei OK Cool gibt es ja den Discord. Ich will das jetzt auch nicht ständig immer als Beispiel nehmen, aber das ist natürlich verständlicherweise nah in meinem Kopf am Mund quasi dran. Mein Gott, was für ein Satz. Aber du weißt, was ich meine. Das liegt auf der Zunge, dieses Ding. Und da gibt es auch einen Feedback-Kanal, da freue ich mich jedes Mal, wenn Leute zu den Folgen was reinschreiben, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Einfach dieses Feedback zu bekommen, das ist ja im Grunde nur eine ausgelagerte Kommentarspalte. Es ist nicht komplett im Internet, sondern es ist noch sehr nah vor der Haustür hier. Das ist immer schön. Und auch bei The Pot, für die machst du ja auch dieses eine Format, Pile of Fame. Und auch die haben ja ein Forum, das sehr aktiv ist. Und das mag jetzt vielleicht so ein bisschen altbacken klingen, Forum, aber ich persönlich finde Foren eigentlich fantastisch. Und auch dort ist es dann immer wieder sehr belohnend und bereichernd, die Diskussion zu lesen. Und da gebe ich dir völlig recht, wenn sowas wegfällt bei einem Blog, da geht, glaube ich, auch ganz schnell die Lust flöten, wenn man nicht von so einem heiligen Eifer erfüllt ist, weiterhin Dinge zu produzieren und zu machen, weil man hat das Gefühl, niemand hört zu oder sieht zu.
Ja, aber es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert auch, weil also ich finde ja, don't read the comments ist ja eine extrem wichtige, was Self-Care betrifft, eine extrem wichtige Regel, wenn man auf größeren Plattformen publiziert. Der Standard, für den ich auch schreibe, ist wirklich, was manche Themen betrifft, da wirklich ein Paradebeispiel für ein anstrengendes Forum. Also wenn Standard-Poster zuhören jetzt, ihr seid sicher die Coolen, aber die jetzt nicht zuhören, einige davon, also es ist wirklich, das Standard-Forum ist eines, glaube ich, der größten Foren im deutschsprachigen Raum, wenn ich mich recht erinnere, oder ich glaube, das kann sich sogar international wirklich mehr als sehen lassen. Also es gibt täglich Artikel mit über 1000 Kommentaren, also das hat man auch nicht überall. Die Moderation ist wahnsinnig aufwendig und trotzdem, also was mir aufgefallen ist, gerade wenn es um kontroverse Themen geht und wie vorher gesagt, ja, also ich scheue mich nicht davor zu diskutieren und Kontroversen auch auszufechten, nur wenn man sich über einen Artikel mit gewissen Reizworten wie Anita Sarkeesian oder Gamergate oder Sonstiges, wenn man sich wirklich damit beschäftigen muss, 100 Kommentatoren darauf hinzuweisen, dass das, was sie hier gerade wortreich und beleidigungsreich irgendwie argumentieren, überhaupt nicht im Artikel steht, dass es um was ganz anderes geht und dass das eigentlich immer nur derselbe Abwehrreflex ist, dann wird's diskutieren wirklich mühsam und anstrengend und dann, es hat schon ein bisschen einen Chilling-Effekt, muss ich sagen. Das heißt, also, ich überlege mir es 100 Mal, ob ich ein Thema anspreche, egal wie gut ich das argumentiere, ob ich es gut argumentiere, weiß ich nicht, aber egal wie durchdacht ich es argumentiere, um von vornherein schon irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, okay, der Einwand kommt jetzt sicher, aber schau mal, in Absatz 2 steht das. Es ist egal, ich kann den Absatz 2 sogar in den Vorspann schreiben und er wird nicht gelesen. Das ist das Problem. Die Leute lesen die Überschrift und lassen ihren Beißreflex freien Lauf. Also das Verhältnis zwischen Publikum und Leserschaft ist wirklich sehr stark davon abhängig, wie groß das Publikum ist. Mhm. Also wenn es bei OK Cool so ist, dass es eine kleine Community ist, die sich gut miteinander versteht und am selben Strang zieht, dann ist das super. Wenn das ganze Ding plötzlich mega erfolgreich und demal so groß wird, dann hast du 100%ig ganz bald Menschen drinnen, die nicht mehr deiner Meinung sind. Das ist ja auch egal, die müssen ja nicht deiner Meinung sein, aber die dann einfach mit den, du kennst in unserem Bereich, im Gaming-Bereich, die dann mit genau diesen, Entschuldigung, Arschloch-Meinungen daherkommen, gegen die man eh schon 100.000 Mal argumentiert hat und wo es eigentlich meistens auch gar nichts mehr bringt, dagegen anzuargumentieren. Das ist leider, ich finde, das ist ein großes Problem der momentanen Diskussionskultur im Internet, dass es einfach wahnsinnig viel Energie kostet, gegen böswillige Akteure anzuargumentieren. Die kommen immer wieder nach. Es ist egal, man kann dasselbe Argument 1000 Mal gebracht haben. Es kommt immer noch einer, der sagt, ja, aber Anita Sarkeesian ist ja gar keine Gamerin. Alter. Ja. Und das hat man schon 100 Mal besprochen und man muss es das 101. Mal nochmal besprechen, weil wenn man das nicht tut, dann hat man verloren, die Diskussion.
Ja. Das ist mühsam. Moderation, Schlüssel zum Erfolg, aber auch ein Schlüssel, der schwer zu bewegen ist. Und das Schlüsselloch ist sehr groß, es ist schwer, den darin zu drehen. Aber das stimmt, bei OK Cool bin ich da immer hinterher, auch zu sagen, also hier, ein gewisser Ton muss immer gehalten werden und ansonsten ist raus Schmiss. Anders geht's einfach auch nicht. Das musste bisher quasi zum Glück noch gar nicht passieren, aber die Ansage finde ich halt wichtig, weil ich das ja auch an anderen Orten sehe. Bei Spiegel Online zum Beispiel, wenn ich da über Assassin's Creed Valhalla und das Geschlechterbild schreibe, die moderieren das zwar auch, aber da ist mir natürlich klar, der Moderationsaufwand ist so hoch, die werden da nicht ständig gucken. Die gucken ab und zu mal rein und machen den schlimmen Kram dann raus. Trotzdem stehen da Dinge und deswegen lese ich mir das da auch gar nicht erst durch. Aber ich gebe dir da ganz recht. Du, ich gucke wahrscheinlich wie du auch schon ganz aufmerksam auf die Uhr, denn du hast mir im Vorgespräch verraten, ein nächster Termin jagt dich heute noch. Bevor ich dich aber jetzt hier rauskicke, es wird ja eh langsam Zeit hier, ne? Okay, cool, ist ja ganz begrenztes Zeitkontingent immer, die Idee von einer Stunde. Aber eine Sache möchte ich dich noch fragen, und zwar, falls du überhaupt dazu noch einen Nerv hast. Du hast ja gesagt, auf Twitter hast du hier diesen Thread gemacht mit den Indie-Empfehlungen und mittlerweile sind es ja auch locker über 200. Also es ist ja eine ganze Menge.
400.
Mein Gott. 4. Also und das Krasse ist ja, also liebe Leute da draußen, das ist ja sogar also mit Hingabe gemacht worden. So zumindest war die Ansage und so liest es sich auch. Das sind ja Empfehlungen, die, du hast es personalisiert genannt, ne? Also du hast dir ja auch Gedanken gemacht.
Also es war letzten Montag, glaube ich, also vor einer Woche, wo ich irgendwie so mir gedacht habe, hab kurz eine Stunde Zeit, ich mache was Lustiges. Und also es war quasi, ich habe gesagt, ich für jeden Like personalisiere ich euch eine Indie-Game-Empfehlung. Und ja, es sind 400 geworden, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe so gemacht, ich habe auf die Twitter-Bios geschaut, ich habe geschaut, was die Leute ungefähr posten. Ich habe über den Daumen gepeilt, geschätzt, was diese Menschen interessieren könnte an Indie-Spielen, die ich kenne und die sie wahrscheinlich noch nicht kennen. Interessanterweise ist das natürlich bei manchen relativ einfach gegangen und bei manchen, interessanterweise bei denen, die ich gut kenne und die Kollegen, sind eher fast schwieriger, weil da muss man mit einrechnen, das kennt der schon, das mag er vielleicht gar nicht, was könnte er denken, wenn ich ihm jetzt das empfehle? Es ist, glaube ich, ganz okay und ganz gut angekommen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Also es kommen immer noch ein bisschen Likes rein und ich versuche es immer noch irgendwie interessante Tipps zu geben. Ja, ich sehe es als ein bisschen als Dienst an Indie.
Ja, genau. Das ist quasi so, weißt du, statt als katholischer Priester den Messwein nur den Leuten eine Kirche zu geben, nimmst du den Kelch und läufst einmal durchs Dorf, weißt du? Und
ja, mit der Spritzpistole so.
Ja, genau, durchs Wohnzimmerfenster. Auch die Leute, die gar nicht Lust auf Kirche hatten, da spritzt du einfach. Ach Mensch, dieser Vergleich, ne? Da merkt man wieder, er kommt aus Süddeutschland, er hat die Ministranten.
Oh, ich komme nicht aus Süddeutschland. Moment.
Nein, ich meinte mich, also ich habe
von mir einen dritten Person gesprochen. Ich habe schon gedacht, du bezeichnest uns als Kolonie hier, bitte.
Um Gottes Willen, nein.
Ich hatte eine bayerische Freundin, die ist nach Wien gegangen, um zu studieren und ich habe sie kennengelernt, als sie frisch in Wien war. Sie ist in eine WG gezogen zu einem Freund von mir und das war ein lustiger Ausflug. Wir sind irgendwo zu einem Konzert gegangen, da war sie, glaube ich, 2 Tage da und sie hat dann gesagt, es ist schon schräg, weil ich bin ja jetzt wirklich im Ausland. Und ich habe gesagt, ja, durchaus. Also es ist, Wien ist nicht Österreich und Österreich ist nicht Deutschland.
Also Süddeutschland schwierig, Bayern
ganz Nein, trotzdem. Sie kommt aus Bayern und sie hat aber die Differenz. Ich glaube, es wird immer Thomas Berner zugeschrieben, dass was Österreich und Deutschland unterscheidet, ist die gemeinsame Sprache. Ich glaube, das ist ein...
Ja, aber ich finde, also für mich persönlich Süddeutschland, also hier Bayern, Baden-Württemberg finde ich schwierig, da habe ich nicht so Bock drauf und da finde ich auch die Leute nicht so spannend, aber Österreich dann wieder, da bin ich wieder voll dabei, also eine sehr gute Freundin von mir ist Österreicherin, die spricht sehr ähnlich wie du, jedes Mal, wenn ich dich im Ohr habe, muss ich ihr schreiben und sagen, Mensch, hier, ne, wie geht's so, weil ich wieder diese Stimme im Kopf habe, das ist so schön. Jedenfalls, lass mich doch jetzt mal meine Frage stellen. Die Frage ist nämlich, stell dir vor, dieser Tweet ist weiter im Internet und jetzt hat die OKCool-Community da einen Pfaff drunter geknallt. Und jetzt würde ich mir gerne wünschen, dass du der OKCool-Community, was auch immer du dir drunter vorstellst, auch eine personalisierte Indie-Empfehlung zuspielst. Das wäre doch schön. Das würde auch zum Thema des Gesprächs heute passen.
Das ist ein bisschen schwierig, vor allem aus dem Ärmel zu schütteln. Ich glaube, ein Spiel, auf das sich wahrscheinlich die gesamte OKCool-Community einigen könnte und ich hoffe, du weißt es sicher in seiner Umfänglichkeit zu schätzen. Also ich würde euch allen Undertale empfehlen, ihr kennt es natürlich schon, aber das passt, glaube ich, zu euch auf jeden Fall.
Schön. Das ist doch, ach guck mal, ich finde das eine sehr schöne Empfehlung. Das kann man auf vielen Ebenen lesen, das ist doch was Schönes.
So, aber ich habe den Tweet gepinnt, also ich bin immer noch dabei, ein bisschen mitzumachen. Das Gute ist, alle, die schon gefaved haben, kriegen nicht noch eine Empfehlung.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein gutes System. Ich werde den Tweet auch in den Shownotes verlinken und dann können die Leute, die da Lust drauf haben und die denken, der Rainer kann noch ein bisschen, die können da ihr Pfaff drunter packen und dann kannst du da nochmal Empfehlungen raushauen.
Ja, schön. ich hab's nicht ganz so prominent gepostet, es ist übermorgen Test dann.
Ja, schön. Ja gut, also dann, du musst los, ich gehe auch, dann gehen wir doch einfach beide noch quasi gemeinsam zur Bushaltestelle. Ich danke dir herzlichst für die Zeit, die du dir genommen hast und
vielen Dank
für dieses Gespräch. Das war wirklich, das war ein Rundgang über einen Freizeitpark voller Fahrgeschäfte, die alle interessant waren und ich hätte gern überall noch länger wäre ich mitgefahren, aber so ist es halt einfach. Es war aber schön, in der Kürze. Es war schön.
Hat mich gefreut auch. Gut.
Ja, toll. Gut, dann bis bald, ne, sage ich einfach mal.
Bis bald. Tschüss. Tschüss. Schönen Gruß an die Community.
Ja. So, also, das war meine Aufnahme, mein Gespräch, mein Aufeinandertreffen, mein Wiedersehen und Wiederhören mit Rainer Siegel, war eine große Freude. In der Zwischenzeit habe ich die Tasse, mein Gott, habe ich das Porzellangefäß mit Inhalt Doppelpunkt Kaffee geleert. Ich glaube, man hört es auch, vielleicht beende ich vorzeitig diesen Arbeitstag und in diesem Moment höre ich 2000 Deadlines schmerzvoll aufschreien. Na gut, also, ich würde sagen, wir hören uns spätestens wieder in einer Woche, wenn es wieder heißt, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Okay Cool trifft. Wenn ihr aber Unterstützerin, Unterstützer seid von diesem ganz wunderbaren Projekt und ihr bei Steady ein paar Taler in die Grube geworfen habt, dann hören wir uns vielleicht sogar schon davor oder ihr hört einige der alten Folgen, die nur für Unterstützerinnen und Unterstützer da sind, nochmal nach. Auch die werden nicht schlechter, wenn man sie nochmal anhört, im Gegenteil. Die reifen wie was wird denn besser, wenn es alt wird? Pokémon-Sammelkarten. Tschüss!